So, es geht wieder weiter. Eine neue Folge von Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole. Hi, hi.
Hallo. Es ist Sommer, Ferienzeit, Urlaubszeit und wir wollen uns heute mit dem Thema Maulkorb beschäftigen.
Den wir uns verpassen. Nein, den verpassen wir nicht.
Nein.
Ich glaube, da gibt es viele Wortspiele und im übertragenen Sinne. Ja, wir wollen uns mit dem Thema Maulkorb auseinandersetzen, weil ich auf der letzten Seminartour und Urlaubstour, also die habe ich ja so ein bisschen miteinander verbunden, durch Österreich, Schweiz, nach Italien rüber, dann nach Frankreich, also nach Korsika rüber. Und in dem Zusammenhang mir natürlich bewusst, weil ich die Strecke häufig fahre, Maulkorb. Ich nenne es jetzt mal Zwang, beziehungsweise das Auferlegen, dass Maulkörbe mitzuführen sind, beziehungsweise auch Hunden anzulegen sind an gewissen Orten. Das können unterschiedliche Orte sein, öffentliche Orte, Bahnen, Seilbahnen und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es das vielerorts gibt. Auch in Deutschland gibt es an vielen Stellen Maulkorb-Verpflichtungen. In der Deutschen Bahn, wenn keine Transportvorrichtung für den Hund passend ist, also keine Box, in dem ich transportieren darf, bin ich verpflichtet, dass der Hund verpflichtet oder der Halter verpflichtet, dem Hund einen Maulkorb aufzuziehen. Ich glaube, so nennt sich das.
So
dann.
Ist es genau richtig. Ja.
Und auch da merke ich immer wieder, dass es vielen Leuten nicht so bewusst ist und deswegen plädiere ich immer dafür, nicht erst, wenn ein Vorfall war, wo der Hund möglicherweise ja auch eine Maulkorb-Auflage bekommt, sondern von vornherein frühzeitig junge Hunde auch an Maulkörbe zu gewöhnen, denen zu erklären, dass es Momente gibt, wo das Maul ein bisschen eingeschränkter ist, trotzdem nicht komplett beschränkt ist. Also auch da gibt es eine große Differenzierung zum Thema Maulkörbe. Wie sollten die sitzen? Wie sehen sie aus? Welches Material haben sie? Aber ich glaube immer, wenn man Menschen dafür sensibilisiert, dass es nicht immer erst was Schlimmes passiert sein muss, damit der Hund auch einen Maulkorb tragen kann, vielleicht aber auch muss, ist es so der Aufhänger, warum wir darüber sprechen, aber auch, weil immer wieder auch in der Hundeszene darüber diskutiert wird, nutzt man Maulkörbe, darf man das, macht es Sinn? Und von mir ein ganz, ganz, ganz klares Ja, es macht Sinn. Mhm. Und kennen deine Hunde Maulkörbe?
Carlo nicht, tatsächlich. Mhm. Das habe ich irgendwie verpasst. Sherlock kennt den Maulkorb. Den habe ich ja auch benutzt, als Jackson bei uns eingezogen ist, weil Sherlock ja Welpen nicht so ganz sympathisch findet. Mhm. Und da war es tatsächlich Absicherung. Und ich habe lange vorher mit ihm das trainiert. Also, dass er einfach sich dran gewöhnt. Er findet es immer noch total nervig, aber er akzeptiert es. Und Jackson habe ich jetzt angefangen. Der hat jetzt die ersten Berührungen mit dem Maulkorb gehabt, wo der findet so, boah, ist halt da.
Ja. Ich erlebe immer, dass Tierärzte sehr dankbar sind, wenn Hunde gar kein Problem haben mit dem Maulkorb. Also auch nicht noch zusätzlich gestresst sind, wenn er aufgesetzt wird. Deswegen kenne ich inzwischen viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch in Welpen- und Junghundengruppen oder eher in die Junghundegruppe auch integrieren. Also Maulkorbgewöhnung, da gibt es ja verschiedene Arten, manchmal extrem langwierig, manche machen es viel zu kurzfristig, also einfach drauf, lassen wir mal laufen. Da bin ich weit von entfernt. Also ich finde schon, dass es eine gewisse Gewöhnung geben darf. Und trotzdem wird man immer wieder merken, dass natürlich ein Hund sich damit eingeschränkt fühlt. Das darf man nicht unterschätzen. Also sie machen ja viel mit ihrem Mund. Das ist ja im Grunde auch ein Greifwerkzeug, wie wir die Hände nutzen zum Teil. Also es ist schon eine persönliche Einschränkung. Aber wenn über die Einschränkung möglicherweise mehr Freiheit entsteht, beziehungsweise Schäden von Dritten abgewandt werden, und das ist das Beispiel Tierarzt, das gibt es aber auch in anderen Situationen, so wie du es gerade benannt hast, wenn man vergesellschaftet und weiß, dass ein Hund vielleicht übertrieben schnell auf seine 42 Argumente, / seine Zähne zurückgreift, dann kann es ja auch allen viel ermöglichen, also nochmal auf Ausdrucksverhalten zu gehen, dass ein erwachsener Hund vielleicht mehr kann, als direkt die 42 Argumente irgendwo reinzuhacken. sondern plötzlich merkt, ach guck mal, wenn ich mich ein bisschen größer mache, wenn ich steifer werde, wenn ich mich anders präsentiere, wenn ich auch nochmal andere Mittel nehme des Drohens, dann muss ich nicht immer direkt zum Äußersten greifen. Und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, an vielen Stellen auch Hunden genau da mitzunehmen, zu sagen, hey, komm mit ran, wir haben den Maulkorb unter guten Rahmenbedingungen dir erstmal ein Stück näher gebracht. Du kannst damit ausreichend atmen. Du kannst damit auch Flüssigkeit aufnehmen, bis hin zu, du könntest auch damit essen. Kann man ja auch wunderbar machen. Also der Maulkorb ist drauf, dann schiebt man unten Leckerlis rein, um das auch nochmal zu verknüpfen, dass man eigentlich viel damit machen kann, nur nicht extrem nach außen wirken kann.
Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe es mit Leberwurst trainiert. War super.
Ja.
Aber Sherlock ist trotzdem immer noch so, dass er am Anfang sagt, ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Und dann, aber nach der Zeit geht's. Ich bin dann viel mit ihm spazieren gegangen, habe den Maulkorb draufgepackt und das hat gut geholfen.
Ja, also und ich kenne tatsächlich auch Hunde, die tragen den Maulkorb mit Stolz. Also man hat echt so das Gefühl, sie sind erhoben, der Kopf ist oben, die schaffen es gut. In Konfliktsituationen, wo es natürlich eng ist, also das ist immer auch sollte eine Klarheit sein, dass man nur weil er einen Maulkorb drauf ist, vielleicht trotzdem nicht in alle Situationen massiv hineingehen muss auch nicht zwingend in eine Diskussion mit einem anderen Hund lassen, der möglicherweise keinen Maulkorb hat. Also da erlebe ich natürlich auch schon mal, dass Leute sehr leichtsinnig werden, wenn der Maulkorb drauf ist. Ich kenne aber vor allen Dingen viele Menschen, die entspannter werden, wenn der Maulkorb drauf ist. Auch das kann total erleichternd sein. Also man muss nicht überall sofort hingucken. Man muss nicht direkt eine Befürchtung haben. Man kann es sinnvoll, wenn es didaktisch gut aufgebaut ist, auch im Training nutzen, um Hunde nochmal anders in die Vergesellschaftung zu bringen, ins Sozialisieren zu bringen. Damit meine ich nicht, dass sie alle Hunde toll finden müssen in ihrem Leben. Sie dürfen auch an vielen Stellen sagen, du, der ist mir unsympathisch, mit dem möchte ich gar nicht so viel engen Kontakt haben. Aber auch da, ich muss es nicht immer direkt mit Vollschmackes und mit allen Zähnen in den Körper des anderen hinein bringen. Und wir unterschätzen, glaube ich, ganz häufig, dass es ja immer noch der Beutegreifer ist, ein domestizierter Beutegreifer. Aber kein Hund muss den anderen Hund toll finden, die müssen auch nicht alle Menschen toll finden. Aber wir leben nun mal und haben eine Entscheidung getroffen, dass Hunde in dieser Welt leben. Und dann gehört der Maulkorb auch dazu. Und ich habe irgendwann mal sehr plakativ gesagt, ich glaube, wir hätten viel, viel weniger Stigmatisierung. Da tun mir wirklich viele Leute leid, die Hunde haben, die sehr sorgsam damit sind. Der Hund trägt einen Maulkorb aus unterschiedlichen Gründen. Und sie werden ganz häufig von außen schräg angeschaut, sie werden stigmatisiert, manchmal auch in die Unfähigkeit wird denen unterstellt, das wäre eine Aufgabe, also man hätte aufgegeben, wenn man einem Hund einen Maulkorb aufzieht. Ich finde erstmal, dass die Menschen verantwortungsbewusst sind. Und absolut. Ich finde es beeindruckend und ich finde, wir müssten es viel, viel mehr stärken und wir könnten es dadurch stärken, dass wir sagen, naja, wir könnten darüber nachdenken, ob es eine generelle Maulkorbpflicht gibt. Also alle Hunde müssten einen Maulkorb tragen, per se. Das ist jetzt einfach nur eine Hypothese, also einfach mal was in den Raum gestellt. Mhm. Aber alle müssten von Anfang an einen Maulkorb tragen, aber du kannst, wie in Hamburg kann man ja eine Leinenbefreiung erwirken mit seinem Hund, kann man auch eine Maulkorbbefreiung erwirken. Also nachdem man einen Hundeführerschein gemacht hat, nachdem man vielleicht also einen Wesenstest für alle gemacht hat und sagt, okay, bei dem zeigt sich nichts, ist unproblematisch, unauffällig, der hat eine Maulkorbbefreiung. Würde erstmal dazu führen, dass man nicht von vornherein sagt, wer den Maulkorb drauf hat, der muss gefährlich sein oder der muss schlimme Sachen machen, und das Ganze mal andersrum aufziehen. Ich glaube, dann wäre viel, viel mehr Verständnis dafür da. Und ich kenne auch Hunde, die haben das wirklich als Fressschutz, weil sie schon Gift gefressen haben, weil sie alles auf den Boden aufnehmen. Ja, da kann ich natürlich sagen, da könnte man über Erziehung ganz viel machen, mit Sicherheit. Aber es gibt Hunde, wo Menschen wirklich verzweifelt sind, die super klar im Umgang mit dem Hund sind. Der Hund ist auch, der ist gut orientiert, der läuft super an der Leine, der ist super gut im Rückruf. aber der sammelt trotzdem alles auf. Mhm. Und siehe da, auf einmal der Maulkorb dran, der kann nicht auf alles direkt zurückgreifen. Und dann gibt es vielleicht nochmal eine neue Chance, das zusammen die Welt erleben. Und an anderer Stelle darf er aber auch ohne Maulkorb laufen. Also das würde ich mir so wünschen, dass wir in der Hundeszene, also alleine die Menschen untereinander, nicht so schnell mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, der einen Maulkorb drauf hat, sondern eher verständnisvoll damit umgehen und auch rücksichtsvoll. Also ich erlebe halt auch leider Menschen, die denken, wenn der Hund einen Maulkorb drauf hat, kann ich jetzt Rest meinen Hund reinlaufen lassen,
oh,
da
ja,
kann nichts passieren. Das war eine Zeit lang anders. Also ich habe das selber gehabt. Also ich habe einen Hund, der ist die letzten Jahre immer mit Maulkorb gelaufen und es ist vorher nichts passiert. Vielleicht auch manchmal nur einem Zufall oder auch einer schnellen Intervention geschuldet. Aber der kippte schon, also sowohl Hunden als auch Menschen gegenüber. Und dann habe ich so Erlebnisse gehabt, wenn ich mit dem Kinderwagen joggenderweise 3 Hunde an der Leine zu dem Zeitpunkt gelaufen bin, dann haben Menschen gnadenlos ihre Hunde in meine Hunde hineindonnern lassen, aber auch in den Kinderwagen. Und
warum?
Wirklich verrückt. Ja, die Hunde müssen ja in Kontakt. Und das war erstaunlich. In dem Moment, wo der Paul damals den Maulkorb drauf hatte, aber es ist jetzt, über 10 Jahre her, da konnten Leute auf einmal einen Sprint hinlegen. Also haben dann auf einmal haben das Gefühl, das ist ein gefährlicher Hund, der hat ja einen Maulkorb an. Und da sind sie wirklich hingesprintet, haben ihren Hund irgendwie rausgepflückt, haben sich dann noch entschuldigt. Da war das noch wirksam. Jetzt höre ich ganz häufig bei den Seminaren, dass es selbst das keine Wirksamkeit hat. Ich würde es mir wünschen. Also nochmal, das ist jemand, der ist verantwortungsbewusst, der zieht seinem Hund einen Maulkorb an. Die Gründe können unterschiedlich sein. Und wenn es nur die Gewöhnung daran ist, weil er eine Bahnfahrt machen möchte, von Köln nach Hamburg, von Köln nach München, von Köln wohin auch immer, dann muss der Hund einen Maulkorb tragen. Und dann wäre es schön, wenn er das vorher auch in der Gesellschaft schon getan hat. Und ich bin einmal in Bayern, waren wir in Bayern in der Waldbahn, eine der schönsten Bahnstrecken entlang des Schwarzen Regens. Da war, selbst als die Bahn noch keinen Maulkorbpflicht hat, gab es eine Maulkorbpflicht. Hm. Und da hat der Schaffner sofort drauf hingewiesen, also wenn du eingestiegen bist, der Hund hat keinen Maulkorb, bist du sofort wieder ausgestiegen. Da gibt es auch kein Verhandeln oder könnte und eventuell, sondern es ist nicht zulässig. Und das gut vorbereitet zu haben, deswegen gehört es für mich, für alle tatsächlich zum Equipment, einen gut sitzenden Maulkorb. Und damit sind wir bei einem riesigen Thema. Es ist gar nicht so leicht, einen gut sitzenden Maulkorb mal eben zu bekommen.
Genau, und gerade wenn du einen jungen Hund hast, kaufst du einen Maulkorb, der jetzt gerade passt, aber das Gesicht verändert sich ja noch so extrem. Katze, 10 Wochen später kannst du noch einen kaufen, aber so ist es dann.
Ja, wobei es gibt ja inzwischen auch gute, auch Online-Shops, die wirklich gut sind, die sich darauf spezialisiert haben. Ein großer Shop, liebe Grüße gehen raus an Schick und Scharf, weil das wirklich für mich so die Pioniere im deutschsprachigen Raum waren, die vor Jahren genau vor der Thematik standen, wie finde ich einen ordentlichen Maulkorb, und dann hatten sich so alle Seiten. Inzwischen gibt es viele, viele Nachfolger, ich kann sie gar nicht alle benennen, auch verdammt gute Roots und so weiter, die machen alle tolle Maulkörbe. Aber das war damals, ich habe die Geschichte so ein bisschen mitverfolgt, weil die Verena Helfrich mit mir in der Ausbildung war. Und aus der Verzweiflung, gute Maulkörbe zu finden, ist eine Geschäftsidee entstanden. Und da gibt es verschiedene Modelle, auch günstige, die man wirklich für den Übergang nutzen kann, auch nur für Hunde, die man wirklich mal, die trotzdem gut sitzen sollten. Bis hin zu der professionellen Individualanfertigung. Also ich sehe im Moment so viel schicke Maulkörbe von unterschiedlichen HerstellerInnen und in einer Vielzahl. Und ich glaube, inzwischen gibt es sogar sehr, sehr viele Abnehmer, natürlich auch von gebrauchten Maulkörben. Also auch da freuen sich natürlich auch Tierschutzorganisationen, wenn sie da ordentliche Maulkörbe in der Zweitverwertung bekommen. Und auch da gibt es unglaublich trickreiche Menschen, die verbeulte und verdötschte und vielleicht auch kaputte Maulkörbe wieder reparieren können.
Ja.
Mit gutem Leder versehen, in allen Farben, passend zum Halsband, zum Geschirr. Also das ist mir tatsächlich eine Freude, das zu sehen, wie viel inzwischen passiert. Dennoch ist es wirklich erschreckend, wie viel schlechte Maulkörbe auch verkauft werden oder immer noch schlecht in der Beratung sind. Maulschlaufen, die als Maulkörbe verkauft werden, danach kann man einfach mal drauf machen. Nein, der Hund muss genügend atmen können, das ist, hat oberste Priorität. Der muss so sitzen, dass die Augen immer noch frei sind. Der muss so sitzen, dass die Nase frei ist. Und trotzdem muss er schützend sein. Der sollte nicht nur schick aussehen, sondern am Ende auch halten.
Und jetzt hast du gesagt, der Hund soll atmen können, also er muss auch hecheln können. Ne?
Ja, das ist damit gemeint. Ne? Also der Temperaturausgleich funktioniert nun mal primär über die Zunge. Da heißt es eben auch, dass er das Kinn nach unten weit genug öffnen kann, also seinen Unterkiefer weit genug öffnen können muss. Aber es muss trotzdem ja noch in einem abgesicherten Rahmen sein. Und wir haben so viele unterschiedliche Hundetypen. Wir haben uns dazu entschieden, in der Art ganz viele unterschiedliche Typen zu züchten. Und dementsprechend ist die Vielzahl, die Individualität der einzelnen Maulkörbe vielleicht sogar inzwischen zwingend erforderlich. Bis hin zum kleinen Chihuahua, für den es dann so einen kleinen Fingerhut gibt, der aber trotzdem als Maulkorb tauglich ist. Dann müssen die Riemen gut sitzen am Kopf. Und das ist erstmal nur zu dem Wohl auch des Hundes, aber auch zur Sicherheit von Dritten und damit sind Menschen und Hunde gemeint. Das kann in der Arbeit extrem hilfreich sein. Also wenn du einen Hund hast, der eine Maulkorbgewöhnung hatte, der aber möglicherweise, also ich bringe jetzt einfach ein paar Beispiele, auch in die umgelenkte Aggression geht. Also der Hund hat eine Idee, der will zum anderen Hund hin. Und der Mensch sagt, nein, das darfst du nicht. Und der Hund dreht sich um und beißt den Menschen ins Bein. Dann ist mit Erklärung relativ wenig. Wenn ich aber so einem Hund vorher einen Maulkorb gewöhnt habe, dann kann ich an der Stelle auch mal sagen, hey, das lässt so sein. Dann mag er sich auch total aufregen, vielleicht auch am Menschen hochsteigen. Aber der kann nicht so schnell in die Beschädigung gehen. Auch vielleicht aber merken, dass der Mensch in der Konstellation, wo man weiß, dass man nicht verletzt werden kann, vielleicht auch wohlwollend bleibt in der Intervention, dranbleibt an so einem Thema und das auch mal mit dem Hund ein wenig besprechen kann. Genau das Gleiche erlebe ich auch in der innerartlichen Aggression, dass Hunde plötzlich merken, ah, okay, wenn ich das nicht einsetzen kann, gucke ich nochmal, ob ich überhaupt in den Clinch gehe. Also auch das erlebe ich ganz häufig bei gut moderierten Sozialgruppen. Da sind Maulkörbe Gold wert. Man merkt wirklich, dass die Hunde ja ins Denken kommen. Also und das ist ja schon beeindruckend, also dass sie merken, okay, sie können, die können nicht in den anderen hineinpacken, die können es nicht nutzen. Und plötzlich machen die unglaublich tolle Sachen, also bis hin, dass sie auf einmal witzig werden. Also auch nochmal drüber nachdenken, ob sie ihre bisherigen Strategien, die sie gefahren haben, die im Zweifel erfolgreich waren, weiter verfolgen. Und das ist gut angeleitet, eine wunderbare Arbeit. Auch da würde ich mir wünschen, dass es nicht so schnell auch im Kollegen- und Kolleginnenkreis über andere gesprochen wird, wo sie den Inhalt nicht kennen, wo sie den Aufbau nicht kennen, lediglich weil sie sehen, dass zwei Hunde mit Maulkorb in einer Videosequenz drin sind, dann in sämtliche Beurteilungen hineinkommen. Ich kenne unglaublich viele sehr, sehr gut arbeitende Kolleginnen und Kollegen, die Menschen gut anleiten, die mit diesen Hunden zusammenleben, beziehungsweise selber in Tierschutzeinrichtungen, tierschutzähnlichen Einrichtungen arbeiten. Und wir können froh sein, dass es Menschen gibt, die in den Bereichen tätig sind. Und damit sie diese Tätigkeit ausführen können, sind an manchen Stellen sogar Maulkörbe 24/7 notwendig. Weil Hunde von jetzt auf gleich kippen können. Und wenn Hunde merken, dass wir immer nur in den Situationen, wo eine Absicherung drauf ist, intervenieren, dann wird es vielleicht auch manchmal lebenslang der Maulkorb notwendig sein. Und der hat aber trotzdem eine unglaubliche Freiheit dadurch. Also der kann sich plötzlich frei bewegen, entspannter sein. Der Mensch kann entspannter sein. Man ist schnell angespannt, wenn man merkt, dass man, oder weiß sogar, dass ein Hund sehr weit gehen würde. Und Das fängt mit Kleinigkeiten an, hochspringen, anknabbern, aus oder hochspringen, schlecken, dann anknabbern, dann immer heftiger werden. Und da sind wir bei einem riesigen Thema, das auch nicht in der Öffentlichkeit so viel diskutiert wird, aber gegen den eigenen Menschen zu gehen, ist gar nicht so selten. Auch wenn es nur mal ein kurzes Abschnappen ist, wird ja schnell, also wir Menschen kategorisieren ja sehr, sehr schnell. Ja. Dann kann man sich das ja erstmal anschauen. Ist das was Ernsteres, was er da zeigt, nach einer guten Maulkorbgewöhnung, oder ist es nichts Ernsthaftes? Es ist einfach erstmal vielleicht nur ein Reflex, da schnappt mal jemand wirklich nur ab, nach dem Motto, nimm mal die Flossen weg. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir da viel positiver dem Maulkorb gegenüberstehen und das nicht mit merkwürdigen Vergleichen einbringen. Das wäre so, wenn wir Menschen die Hände hinterm Rücken zusammenbinden würden, dann wäre auch eingeschränkt. Es gibt schon Gedanken, auch bei Kindern, wenn ein Kind in gewissen Situationen übertreibt, also sehr, sehr schnell irgendwo reinkneift, wie man schlägt, dann hält man auch erstmal die Hände. Aber eine Hand zu halten, jemand kurz zu rahmen, ist was anderes als die Zähne direkt irgendwo drin hängen zu haben. Also das ist einfach, es ist schon ein Gebiss, was ordentlich Zunder hat. Und das ist aber auch gleichzeitig keine Aufforderung an Kolleginnen und Kollegen, da sagen, jetzt mache ich Maulkorb drauf, jetzt zeige ich dem Hund mal, wo es lang geht. Das wäre auch genau das darf halt auch nicht passieren. Also auch da, wie bei so vielen Dingen, der gesunde Mittelweg. Also Maulkörbe können toll sein, können auch echt spannend sein, auch wie ideenreich Hunde dann werden, beobachte ich gerne. Also das Entwicklungspotenzial, was alleine über ein Hilfsmittel passiert. Und da bin ich ja noch gar nicht, ist ja jetzt nicht immer direkt das Bild gegen den Hund, also auch mal zu gucken, was kann er denn ohne sein Maul einzusetzen.
Ja, und wenn jetzt jemand einen Maulkorb sich anschafft, also im Idealfall lässt man sich beraten von einem guten Handel der Maulkorb ist jetzt angekommen und ich will jetzt anfangen, den zu trainieren. Wie würdest du es machen?
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Hundetyp an. Also ich kenne Hunde, die haben gar kein, also auch so schon kein großes Thema mit Einschränkungen. Mhm. Die probieren sich eh aus. Häufig sind sie ja auch so ein bisschen vorwitzig. Deswegen finde ich immer eine Futtervariante erstmal eine ganz nette. Man legt ein bisschen Futter rein, Trockenfutter rein, Leckerlis in den Maulkorb rein und dann lässt man den Hund da erstmal ein Stück draus essen. Dann stippst du die erste Mal die Nase dran und dann merkt man, ah ja, cool, das findet er gar nicht so schlimm. Dann bleibt er sogar ein bisschen länger. Na, du hast das Beispiel Leberwurst gebracht, die kann man oben so ein bisschen ausstreichen. Also muss man ja länger drin bleiben, damit man es ausschlecken kann, weil die kann man nicht sofort greifen.
Ja, oder mit der Tube kann man ganz gut durch die
Das würde ich aber immer als zweiten Schub, also ich würde im Zweifel, ich würde den erstmal so selbstständig durch eine Verlockung, weil er sowieso interessiert ist an Neuem, da reingehen lassen. Und wenn er dann drin ist, dann kannst du die Tube auch nochmal von außen dran geben. Manchmal finde ich es viel zu, also wird auch viel zu viel drumherum gemacht. Also ich glaube, manchmal wird meinem Hund auch einfach einen Gefallen tun, man setzt das Ding mal auf und macht es zu. Und hält es für einen ganz kurzen Moment, bleibt beim Hund. Kann ich meinen Hund sowieso anfassen? Wenn ich einen Hund im wirklichen Problemverhalten habe, dann habe ich manchmal gar keine Wahl. Also da geht halt der Maulkorb drauf, dass die Selbstsicherung oder die Trittsicherung erstmal die wichtigste. Ja. Und ich muss auch aufpassen, dass Hunde nicht merkwürdige Verknüpfungen bekommen. Also immer dann, wenn ich das Ding aufgesetzt bekomme, danach will der Mensch was von mir. Mhm. Also ich muss es erstmal in einem guten Kontext haben, aber es muss auch nicht immer eine ewige Gewöhnung sein. Ich finde immer das Beispiel, habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, wenn der Hund so eine Hals, wenn so ein Trichter aufgesetzt bekommt. Ja, so ein Trichter. Dann machen das die meisten, die holen den Hund ab, dann hat er den Trichter drauf, da haben die keine wochenlange Gewöhnung gemacht und ich glaube, bleibe dabei, dass es vielleicht sogar mehr Einschränkung ist, als der Maulkorb, der drauf ist. Also da geht man sehr, sehr schnell voran.
Ja, weil er ja
voran.
Auch in der Bewegung unheimlich einschränkt.
Ja, und laut ist. Also deswegen muss man immer gucken, wie weit muss ich da so eine ewige Gewöhnung machen. Manchmal hilft man wirklich dem Hund damit, dass man sagt, so, das ist der Maulkorb, da ist jetzt erstmal Futter drin. Aber das mache ich jetzt nicht über Monate immer wieder in die Gewöhnung. Und auch nicht immer in die Freiwilligkeit darf der Hund bei allem entscheiden. Aber das ist meine persönliche Haltung dazu. Ich finde, Wir reden ja ganz viel darum, dass wir im besten Fall natürlich alles abgestimmt mit dem Hund machen. Aber wenn wir ihn ehrlich gesagt fragen würden, dann würde er natürlich sagen, oh nee, Maulkorb brauche ich nicht. Mal. So, das ist ja schon aufgrund unserer Haltungsbedingungen und aufgrund seines Typs vielleicht notwendig. Und dann ist es ja auch nicht unbedingt alles nur freiwillig. Wenn es nur um die Urlaubsgewöhnung geht, ja, dann nehmt euch die Zeit, bereitet es vor. Wenn man Urlaub plant, dann plant man den. Und wenn man es gar nicht möchte, wenn man alles ablehnt, auch nicht für den Urlaub, ja, dann macht man kein, dann macht man gewisse Sachen einfach nicht.
Dann fährt man nicht mit der Bahn.
Genau, dann fährt man nicht mit. Genau, fährt man nicht mit der Bahn, fährt nicht nach Österreich, nimmt den Hund nicht mit an öffentliche Plätze, weil da muss er einen Maulkorb tragen. In Italien ist es mitzuführen. Also der Carabinieri kann einen ansprechen oder die Polizei, die Municipale, die sprechen einen an, haben den Maulkorb dabei. Dann wollen sie teilweise auch sehen, dass man den aufsetzt. Mein Italienisch ist nicht so gut, dass ich mal eben sagen kann, naja, aber brauchen wir nicht. Wenn das jemand kann, wenn er diskutieren mag, ich weiß nicht, ob man überall diskutieren sollte. Auf der Fähre nach Korsika müssen Hunde eigentlich einen Maulkorb tragen. Da interessiert es keinen, das ist total witzig. Und da waren ein paar Hunde, wo ich gedacht habe, es wäre eigentlich für mich und meine Hunde wesentlich angenehmer, wenn die einen Maulkorb drauf hätten. Also dann gibt es Stellen, wo es eigentlich eine Vorschrift gibt, da wird es nicht genutzt. Also so ein, ja, also das ist schon sehr eigenartig und gleichzeitig haben wir keinen Maulkorbzwang. Allerdings sage ich immer eine Sache, wenn ich selber eine Einschätzung habe, dass mein Hund verletzend sein kann, dann würde ich tendenziell eher selbstständig schon einen Maulkorb drauf machen, bevor es nachher als Auflage von einer Behörde erfolgt.
Ja, definitiv.
Weil das werde ich im Zweifel nicht mehr los. Also wenn der einen Maulkorb verordnet bekommt, dann wird der im Zweifel ein Leben lang einen Maulkorb drauf haben, auch wenn viele Dinge super gut laufen. Wenn ich allerdings den Maulkorb selber drauf mache und mit meinem Hund anders rangehe und vielleicht Dinge dadurch viel besser erklären kann, braucht er vielleicht irgendwann keinen mehr. Also oder nur noch temporär an Orten, wo es enger wird. Und genau, das ist vielleicht so das für alle geltende, hey, es ist nicht schlimm, ein Maulkorb kann unglaublich hilfreich sein. Man kann sie früh dran gewöhnen, ab dem Zeitpunkt, wo sie einziehen. Das Stück für Stück. Man lässt sie vielleicht auch mal ein paar Mahlzeiten rausnehmen. Dann bist man in einer guten Gewöhnung drin. Ja.
Und es war wieder ein wunderbares Schlusswort. Du hast es nochmal auf den Punkt gebracht. Genau, und wenn ihr einen Maulkorb braucht, wir verlinken mal so ein paar Partner, die super auch in der Beratung sind. Ich kenne da auch ein, zwei Shops, die sich auch ganz viel Zeit nehmen und tatsächlich inzwischen auch Videoberatung machen, den Hund einmal angucken mit Fotos und gucken, ob das dann passt. Auch mehrere Modelle losschicken.
Ja, bis hin zu tatsächlich auch inzwischen Hundeschulen, die das anbieten, die Maulkorbberatung einmal die Woche machen. Also da kann man sich auch wieder in Kommunikation mit anderen HundehalterInnen treten, nachfragen. Da gibt es inzwischen wirklich tolle Angebote. Auch da, aber allerdings, da muss ich eine Einschränkung, weil du gerade gesagt hast, werden auch mehrere Modelle verschickt. Das haben ein paar eine Zeit lang super gut gemacht. Und haben dann leider schlechte Erfahrungen. Die Leute haben dann erstmal die Maulkörbe genutzt, alle ausprobiert, auf zig Hunde draufgepackt und dann irgendwie Gebrauchte zurückgeschickt, die natürlich nicht mehr verwendet werden konnten. Also auch da nutzt Dinge nicht aus, wenn man sowas Tolles schon zur Verfügung gestellt bekommt, dass man eine Auswahl geschickt bekommt. Und dann kann das für alle auch günstiger bleiben. Also je mehr wir schlecht behandeln, desto teurer werden am Ende auch die Maulkörbe und sie sollen bezahlbar bleiben, damit ein jeder sich das auch leisten kann.
Das war aber jetzt das Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank, Sammy, für die Aufklärung und ja, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt ihn gerne weiter, schickt die Links weiter und ja, habt Freude dran, uns weiter zuzuhören.
Ja, ratet uns, unterstützt uns, dass wir das so in der Form weitermachen können. Vielen, vielen Dank.
Danke euch. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.